Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mussten Menschen für unsere Billigkleidung mit ihrem Leben bezahlen? Diese Frage ist in die Öffentlichkeit gekommen, wenn sie auch sehr zugespitzt klingt, vor 10 Jahren, weil eine Textilfabrik da eingestürzt ist, Rana Plaza, eine Textilfabrik in Bangladesch. Diese Frage, unsere Billigkleidung, das Leben der Näherinnen. Man hätte natürlich es schon wissen können, aber ab diesem Tag wurde vermehrt nachgedacht und diskutiert über die Bedingungen, unter denen da zum Teil gearbeitet werden muss. Peter Hornung über das damals und das, was sich vielleicht getan hat.
Es war der 24. April 2013, ein Mittwoch, morgens 8:45. Der Moment, in dem eine ganze Fabrik einstürzte. Über ihr und tausenden anderen Menschen. Rokea Khatun erinnert sich noch genau. Ich werde diesen Tag niemals vergessen können. Die Erinnerungen daran machen mich unglaublich traurig. Ich fühle mich, als sei ich immer noch unter den Trümmern begraben. Wenn ich daran zurückdenke, meine ich, dass die Welt über mir zusammenbricht. Ich wünsche mir so sehr, dass ich all das einfach vergessen und zu einem normalen Leben zurückkehren könnte. Rokea Khatun war Arbeiterin in der Textilfabrik Rana Plaza, nahe Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Bei der Katastrophe starben über 1100 Menschen, ungefähr 2500 wurden verletzt. Bangladeschs Textilindustrie hatte schon vor dem Einsturz von Rana Plaza einen miesen Ruf. Schlechte Arbeitsbedingungen, keinerlei Sicherheit, niedrige Löhne, Ausbeutung. Doch mit der Katastrophe stand das Land plötzlich weltweit im Scheinwerferlicht und westliche Modekonzerne mussten sich rechtfertigen, dass sie in Bangladesch produzieren ließen. Seither aber habe sich vieles verändert, sagt Abdullah Al-Rakib. Ihm gehören mehrere Textilfabriken, die als besonders nachhaltig und sicher ausgezeichnet wurden. Damals hatte ich den Eindruck, dass das ganze Land plötzlich aufwacht. Alle arbeiteten unter Hochdruck an Lösungen. Die Fabrikbesitzer, die Regierung, Auftraggeber, alle diskutierten gemeinsam. Wir haben seitdem viel Geld in hochmoderne Systeme gesteckt. Eine Vorzeigefabrik, könnte man sagen. Doch natürlich, nicht überall sind die Standards derartig hoch. Vergangenen Monat hat der Verband der Textilarbeiter Bangladeschs gerade festgestellt, dass mancherorts Sicherheitsinspektionen vernachlässigt werden. Dennoch, grundsätzlich sieht es deutlich besser aus als noch vor 10 Jahren. Hunderte Fabriken, die unsicher waren, hat die Regierung schließen lassen. Trotzdem gäbe es noch genug zu tun, sagt Kalpona Akhtar. Sie ist Gesicht und Stimme der Textilarbeiterinnen Bangladeschs, die bekannteste Aktivistin des Landes. Sie kritisiert vor allem die mangelnden Arbeiterrechte. Die Bildung einer Gewerkschaft ist schwierig. Die Arbeiterinnen werden deshalb gar nicht gehört. Und viele Grundrechte können sie nicht ausüben, obwohl sie im Gesetz stehen. Auch die soziale Absicherung ist ein großes Thema. Ein weiteres Problem, der gesetzliche Mindestlohn sei zu niedrig. Er reiche Millionen Familien kaum zum Überleben. Viele Menschen verdienen umgerechnet nur etwa 70 Euro pro Monat und es herrscht eine hohe Inflation. Für die meisten ist es schwierig, täglich auch nur eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie müssen ihre Lebensmittel rationieren und auch die ihrer Kinder. Soll man deshalb lieber keine Textilien aus Bangladesch kaufen? Nein, sagt die Aktivistin, das wäre auch keine Lösung, denn es würde den Arbeiterinnen und Arbeitern ihre Lebensgrundlage vollends entziehen.
Peter Hornung, über 10 Jahre Rana Plaza. Ein durchaus facettenreiches Thema, weil da einfach nicht nur dort vor Ort Sachen passiert sind und Sachen passieren, sondern auch, weil das natürlich hier viel zum Diskutieren gebracht hat. Da sind VerbraucherInnen wie Sie und ich involviert und spielen eine Rolle. Unternehmen natürlich, die Politik, die Rahmenbedingungen setzt. Hat sich seitdem wirklich was verbessert? Gab es sowas wie eine Fashion-Revolution? Darüber spreche ich mit Stefan Moos. Er ist einer der Geschäftsführer von Hess Natur, ein Unternehmen, was sich schon relativ lange, schon seit den 70er Jahren, dafür einsetzt und versucht, fairere und ökologischere Kleidung zu verkaufen. Guten Abend, Herr Moos.
Guten Abend, hallo.
Jetzt hat Hess Natur, was das angeht, ein relativ gutes Image. Sie bekommen Auszeichnungen für Nachhaltigkeit und Engagement in diesem Bereich. Aber auch Sie produzieren in Ländern, vielleicht nicht in Bangladesch, aber zum Beispiel in China, richtig?
Das stimmt. Wir haben zwar 80% unserer Produktionsstätten sind zwar in Europa, aber es gibt zum Beispiel bestimmte Stoffe und Textilien, wie zum Beispiel Seide oder Kaschmir, die gibt es einfach hier nicht oder nicht in der Menge oder der Qualität. Und die beziehen wir zum Beispiel eben auch aus China.
Wie versuchen Sie da sicher zu gehen, dass das dann nach fairen Standards passiert, gute Bezahlung, Arbeitssicherheit, ökologische Standards, all das?
Also wir haben zum einen Partner schon seit Jahren, also ein Großteil unserer Partner arbeitet mit uns 5 oder 10 Jahre und länger zusammen. Das sind also alles bekannte, gut etablierte Geschäftsbeziehungen. Zum zweiten machen wir sehr regelmäßig, in der Regel einmal pro Jahr ein Audit bei diesem Unternehmen. Und wenn wir Partner neu aussuchen, dann fahren wir entweder persönlich selber hin oder aber wir arbeiten da mit auch vertrauensvollen Audit-Companies zusammen, die also sich diese Produktionsbedingungen vor Ort wirklich sehr genau im Detail anschauen. Und das sind dann auch nicht irgendwelche Organisationen, die rein kommerziell dastehen, sondern die sind dann zum Beispiel eben auch von der Fairware Foundation beispielsweise in China eben anerkannt.
Können Sie sicher sein oder bleibt irgendwie doch immer die Möglichkeit, dass eben wie damals vor 10 Jahren eine Katastrophe doch ans Licht bringt, dass viel nicht so läuft, wie wir dachten oder dass man eben nicht alles gesehen hat?
Man kann nie 100% sicher sein. Ich glaube, das ist wie überall im Leben. Aber wir tun alles dafür und wir sind, glaube ich, mit einer sehr großen Organisation hier dran, dass eben genau sowas nicht passiert. Zum einen arbeiten wir eben, wie gesagt, mit wirklich sehr anerkannten Organisationen zusammen, die dann diese Prüfungen machen. Mhm. Und zum Zweiten sind wir als Unternehmen da auch sicherlich ein Unikum im Markt. Wir haben allein eine ganze Abteilung von 8 Personen, die sich nur mit diesem Thema Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen beschäftigen, machen nichts anderes. Und das ist auch nicht irgendwo im Marketing oder so angesiedelt, sondern das ist eine Position, die ist bei uns in der Geschäftsleitung mit angesiedelt und die berichtet direkt an einen der beiden Geschäftsführer. Also da versuchen wir wirklich, jegliche Form der Sorgfalt walten zu lassen, denn das wäre für uns absolut unerträglich, dass so etwas in unserem Lieferanten- und Produktionsnetzwerk passiert.
Jetzt haben auch andere Unternehmen mittlerweile Nachhaltigkeitsmanager, haben da natürlich einen Blick drauf. Es gibt noch mehr, die in der Fairware Foundation organisiert sind. Wie ist Ihr Eindruck beim Blick auf den ganzen Markt? Wird es deutlich besser? Gab es sowas wie eine Fashion-Revolution oder sind wir davon noch weit entfernt?
Also was man festhalten muss, ist ja, dass das Bewusstsein dieser Thematik mittlerweile in der Bevölkerung auf jeden Fall mal angekommen ist. Das Schlimme ist und das Tragische ist, dass eben so eine Tragödie wie vor 10 Jahren dafür überhaupt erst notwendig war, dass sowas passiert ist. Aber man kann zumindest sagen, das Bewusstsein ist einmal in der Bevölkerung da und wird ja auch Gott sei Dank immer wieder durch solche Tage, solche Gedenktage wie heute dann auch wachgehalten. Und zum Zweiten reagieren und haben dann natürlich auch viele andere Unternehmen darauf reagiert, indem sie sich selbst versucht haben, daran was zu ändern. Ich kann aber immer nur das beurteilen, was wir machen und wenig jetzt reinschauen, was da andere machen. Und auch da ist der Markt natürlich bunt gemischt. Es gibt die einen, die das sehr ernst meinen. Es gibt die anderen, die das eben dann mit einer Flut von Siegeln versuchen zu überdecken, dass sie da momentan noch keine vernünftige Antwort gefunden haben auf diese Problematik und machen halt weiter wie bisher.
Sie haben das gesellschaftliche Bewusstsein angesprochen, was sich eben verändert hat, das darüber nachdenken. Das ist ja immer auch seit Anfang an, erinnere ich mich schon irgendwie seit diesem Jahrestag und den Diskussionsrunden, die es danach gab, immer wieder ein Thema gewesen. Bei wem sollte man ansetzen oder beziehungsweise wer trägt die Verantwortung? Natürlich tragen wir die Verantwortung mit den Sachen, die wir kaufen. Trotzdem war dann immer die Frage, sollte man es eben eher bei den Unternehmen sehen? Sollte man es eher bei der Politik sehen, die die Rahmenbedingungen schafft mit Lieferkettengesetz und Ähnlichem? Wo sehen Sie quasi den wichtigsten Punkt, wo man jetzt noch am meisten vorankommen könnte?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Also es gibt auch da keine einfache Antwort. Man muss von verschiedenen Seiten ansetzen. Das eine ist, dass das Verbraucherbewusstsein muss da sein. Und da ist Gott sei Dank ein steigendes Bewusstsein. Es geht ja nicht nur um die Bio-Lebensmittel. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut verankert. Sondern mittlerweile wollen die Verbraucher auch wissen, woher das kommt und was sie da tragen und wie das zusammengesetzt ist. Also und der Verbraucher muss es am Ende auch dann leider bezahlen, weil eben ein nachhaltig produziertes Textil, ökologisch korrekt, mit fairen Löhnen, wo man eben nicht nur den Mindestlohn zahlt für das Textil oder für die Produktion, sondern wo man existenzsichernde Löhne zahlt, die deutlich höher sind. Das hat einfach seinen Preis. Insofern kommt es beim Preis dann beim Konsumenten an, ist dann auch sehr stark eine moralische Frage, insbesondere wenn der Geldbeutel kleiner ist. Für was entscheide ich mich jetzt eigentlich? Für den schnellen Konsum oder die Abwechslung oder reduziere ich mich da deutlich. Und auf der anderen Seite sind es aus meiner Sicht dann schon auch sehr stark die Produzenten selber. Weil wenn man das Angebot der im Fast-Fashion-Bereich reduziert, wenn man das wirklich ernst meint und da hohe Standards ansetzt, sowohl bei der ökologischen Nachhaltigkeit der Textilien wie auch bei den fairen Arbeitsbedingungen, dann werden automatisch auch die Preise der Fast-Fashion-Artikel natürlich etwas steigen und dadurch der Preisabstand nicht mehr ganz so hoch sein, wie das möglicherweise jetzt der Fall ist, wo das ja krass ist. Und wenn Sie noch einen Satz erlauben, und was der Staat tun könnte, vielleicht kann man ja auch sagen, naja, wir machen es ähnlich wie bei den Lebensmitteln. Wir haben bei nachhaltigen Textilien eben eine andere Mehrwertsteuer, um damit zum Beispiel den Preisabstand zu senken. Wäre ja auch mal eine Idee.
Eine Sache, die bei diesem facettenreichen Thema zuletzt auch immer mehr thematisiert wird, ist, dass es auch eine Frage des Klimaschutzes ist, weil die gesamte Textilindustrie wahnsinnig viel CO2 auch ausstößt, viel Wasser verbraucht, viel Chemie nutzt. Keine gute Nachricht natürlich für ein Unternehmen, was damit sein Geld verdient. Aber ja, wäre es am besten, eigentlich gar keine Kleidung mehr zu kaufen?
Das ist ein interessanter Ansatz. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht wirklich der Realität entsprechen kann. Aber ich kann Ihnen zumindest sagen, dass wenn man ökologisch nachhaltig produzierte Textilien oder in dem Fall aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellte Textilien kauft, tut man damit automatisch auch was Gutes für die Umwelt. Denn wenn Sie auf einem Baumwollfeld dann die ökologische Baumwolle, die Bio-Baumwolle anpflanzen, dann wird das ja ohne Spritzmittel eingesetzt. Sie tun dafür was für gute, saubere Erde. Sie erhalten damit auch die Artenvielfalt, weil da können die Bienen dann noch ganz sorglos umhersummen und sich dann da von einer Baumwolle zur nächsten bewegen. Und gleichzeitig tun sie übrigens was auch damit für die Arbeiter wiederum, weil auch die natürlich dadurch, dass sie eben nicht mehr mit Spritzmitteln und Düngern in Berührung kommen, da viel angenehmere Arbeitsbedingungen haben und das auch wieder für ihre Gesundheit gut ist. Also man tut auch was aktiv für die Umwelt, wenn man Biobaumwolle beispielsweise dann kauft.
Stefan Muß sagt das, einer der Geschäftsführer von Hess Natur. Wir haben gesprochen 10 Jahre nach dem Rana Plaza Unglück. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.